Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden, denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Ja, heute ist Lorenz Rohner bei uns zu Gast, Gestaltbegleiter, Körpertherapeut, Shiatsu-Meister und Heldinnenreiseleiter mit einer tiefen Verbindung zur Natur. Ja, Lorenz begleitet Menschen mit Feingefühl auf ihrem Weg, sei es im Einzel-, Paar- oder Gruppensetting. Ja, nach seinem mit Auszeichnung abgeschlossenen Psychologiestudium 2014 zog er hinaus in die Welt und ließ sich von einer Weltreise inspirieren, die seine Leidenschaft für Selbsterfahrung und Natur prägte. Ja, diese Erfahrungen fließen heute in seine Arbeit ein. Er ist Qualified Shiatsu Practitioner und ausgebildet in Sexological Bodywork. Denn wie er selbst sagt, manchmal braucht es Berührung, um bei sich selbst anzukommen. Ja, seit 2015 leitet er beim Verein irgendwie anders die transformative Heldinnenreise nach Paul Rébellion, welche er auch als Herzstück seiner Arbeit bezeichnet. Weiters leitet er auch noch die Folgenreisen von Paul Rébellion. Außerdem bildet er dort neue Gestalttherapeutinnen und Heldinnenreiseleiterinnen aus. Lorenz kombiniert Gestaltarbeit mit körperzentrierter Therapie und schafft offene Räume für Selbsterkenntnis und Wachstum, unabhängig davon, wer du bist oder woher du kommst. Ja, er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Klagenfurt. Ja, schön, dass du da bist, lieber Lorenz. Freue mich schon auf ein inspirierendes Gespräch. Bin ein Mann, der die Kunst der Transformation nicht nur lehrt, sondern auch liebt. Willkommen im Podcast Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Ja, gern kannst du irgendwas ergänzen, wenn ich was vergessen habe oder irgendwie was gar nicht gestimmt hat.
Ja, hallo Markus erst einmal. Auch schön, danke, dass du mich eingeladen hast hierher. Bis auf das, dass meine Weltreise ungefähr 10 Jahre vorher war, ist eigentlich alles voll dabei und fühle mich sehr gut getroffen von dem, wie du mich eingeleitet hast.
Dann von der Weltreise, da vielleicht möchtest du was drüber erzählen, also welches Land hat dir da vielleicht auch beruflich die meiste Inspiration gebracht und welches Land war einfach nur gut zum Essen?
Mhm. Ja, ich meine, tatsächlich ist es ja so, ich habe ganz ursprünglich einmal, nachdem ich Schulabbrecher war, im Gastgewerbe gelernt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht mein Weg ist, den ich mir länger vorstellen kann. Und bevor ich eben zum Psychologiestudium gegangen bin, bin ich dann ein Jahr auf Weltreise gegangen. Und das hat insgesamt einen sehr großen Switch in meinem Leben gemacht. Wenn du sagst, so, welches Land hat mich wirklich beeinflusst, dann war es Neuseeland. Da war ich einfach viel allein am Wandern, viel in der Natur, habe meinen ersten 10-tägigen Meditationskurs gesessen, wo ich ein paar Jahre gehabt habe bis 2012, wo ich viel gesessen und meditiert habe. Und der Meditationskurs hat einfach echt so manche Sachen in mir einfach drastisch geschiftet, wo ich wirklich das Gefühl gehabt habe, nach dem Heimkommen, ich bin ein wirklich anderer Mensch wie der, der ich weggefahren bin. Ein nettes Sprichwort, das ich da kenne, lautet, der kürzeste Weg zu dir selbst führt einmal um die Welt. Und so ist es mir wirklich damals gegangen. Ja. Und zum gut Essen auf jeden Fall nach Südostasien.
Okay. Ja, das kann man gut vorstellen, dass da leckere Sachen gibt. Und welche Rolle spielt jetzt das Psychologiestudium heute in deiner Arbeit? Hat das nur für dich auch einen wichtigen?
Ich meine, es war ja damals so, dass ich mir zuerst gedacht habe, obwohl mich Psychologie interessiert, ich würde das gar nicht studieren. Und dann habe ich mich schlussendlich doch dort wiedergefunden, nach einem kleinen Umweg über Geografie. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits habe ich in meinem Studium einfach sehr viel gelernt, wo ich merke, da habe ich eine breite Basis, die in meiner Arbeit heute auch noch immer mitschwimmt und immer dabei ist. Und gleichzeitig habe ich auch viele Sachen in meinem Psychologiestudium, die ich bewusst nicht so streng mit einnehme, so wie Krankheitsdiagnosen zum Beispiel. Da habe ich ein breites Wissen mitgekriegt und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich durch die Brille auf Menschen schaue, dass ich in Wirklichkeit wenig von Menschen sehe. Und ich glaube, vor allem habe ich mein Psychologiestudium einfach dahin geführt, dass ich gemerkt habe, wie schön es ist, einfach über Menschen, von Menschen und mit Menschen zum Lernen. Einfach.
Und das ist ja bis heute geblieben.
Ja.
Du hast da das gut mitnehmen können. Und du kombinierst ja Gestaltarbeit und Körpertherapie. Was war der Moment, in dem du gemerkt hast, ja, das passt wirklich so gut zusammen, so wie Yin und Yang? Also Körpertherapie und Gestaltarbeit.
Das hast du jetzt schön gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es Yin und Yang ist, aber irgendwie schon, ja. Aber Yin und Yang passt auf jeden Fall mit Shiatsu zusammen. Und ich erinnere mich, ich habe meine erste Shiatsu-Behandlung gekriegt, 2003. Da war ich auf Wintersaison in Sölden und habe mich rückwirkend gar nicht so gut gespürt damals. Und habe diese Behandlung mehr oder weniger durch Zufall eigentlich bekommen und bin ausgegangen und habe mir gedacht so, boah, ich fühle mich gerade einfach wirklich sehr anders wie vorher und vor allem habe ich mich richtig gut gespürt. Bin richtig so mit beide Füße auf dem Boden gestanden und war irgendwie sofort in dem Moment klar, das ist was, was ich auch mal kennen mag. Und es hat dann tatsächlich schon noch einige Jahre gedauert, bis ich meine eigene Shiatsu-Ausbildung fertig gehabt habe. Aber eigentlich war von Anfang an, wo ich mich mit Shiatsu befasst habe, in mir so ein ganz tiefer Wunsch da, Arbeit mit Menschen, begleitende Arbeit, Psychotherapie und Beratung mit Körperarbeit. Damals habe ich nur an Shiatsu gedacht, heute bin ich körperarbeitsmäßig sehr viel breiter aufgestellt, einfach zu kombinieren und zusammenbringen, weil ich einfach, bevor ich Gestalttherapie überhaupt kennengelernt habe, schon ganz klar gehabt habe, dass guter Weg zum Menschen oder für einen Menschen nur funktioniert, wenn ich den Körper einfach mit einnehme.
Sehr schön. Und du hast auch vorher erzählt, dass du gerne in der Natur bist. Also bei euch gibt es auch wahrscheinlich schöne Gegend um Klagenfurt rum, wo du einfach viel im Wald und so sein kannst. Und welche Lebenslektion hat dir die Natur beigebracht, die du vielleicht auch in deine Arbeit einfließen lässt?
Tatsächlich, das, was sofort kommt, ist, dass wenn ich mir bewusst die Zeit nehme für einen Spaziergang und da kann ich nur so gestresst sein vorher, irgendwann einmal gibt es den Moment, wo es Klick macht und ich das Gefühl habe so, ah, jetzt bin ich da, jetzt bin ich im Moment und jetzt kann ich mir irgendwie einfach anschauen, was da gerade passiert. Irgendwie rund um mich herum, die Blätter, die rascheln oder ein Vogel, das umfliegt oder was auch immer. Das erinnert mich einfach in dem Moment sehr dran, dass das eigentlich das ist, um was es geht im Leben. So das Hier und Jetzt, einfach so jetzt in dem Moment mitspüren. Und das heißt nicht, die Zukunft und die Vergangenheit vergessen oder dem keine Beachtung schenken, sondern das heißt einfach so mir zu erinnern, so hey, und was kann ich jetzt für mich gut tun? Oder was kann ich jetzt für mich tun, das ich brauche? Und an dem Punkt komme ich in der Natur immer wieder, selbst wenn ich es vorher vergessen habe.
Ja, das ist, wie du gesagt hast, eben Stress und so weiter oder Ängste und was auch immer, ja, es kommen ja aus der Zukunft. Das heißt, wenn man im Hier und Jetzt ist, dann ist ja der Stress ja auch weg. Das heißt, du nimmst die Blätter wahr, die Vögel und in dem Sinn bist dann wirklich bei dir und der Stress wird verursacht, so wie, was muss ich noch erledigen oder was ist gerade passiert oder, und finde ich schön, wie du das gesagt hast, so, man kann nicht immer im Hier und Jetzt sein und auch die Vergangenheit und die Zukunft ist schon ganz wichtig, aber doch öfters achtsam zu schauen, okay, wie kann ich mehr bei mir im Hier und Jetzt sein?
Ja.
Was war denn so das schönste Feedback, das du gekriegt hast von Teilnehmenden, vielleicht einer Heldinnenreise? Oder vielleicht auch von einer Behandlung, wo du sagst, boah, das hat mir wirklich im Herz getroffen. So, da, das war ein schönes Feedback. Gibt es wahrscheinlich viele.
Ja, also das Erste, das mir jetzt ganz deutlich kommt, ist ein Teilnehmer, den ich auf einem Seminar begleitet habe und dem ich eine Umarmung angeboten habe und der mir dann später erzählt hat, dass, wo ich ihn umarmt habe, dass es bei ihm war wie so ein Eisklotz, den er im Herzen gehabt hat, der sich im Laufe dieser Umarmung gelöst hat und geschmolzen ist. Also der da einfach, wie er gesagt hat, so zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben Verbindung gespürt hat auf einer tieferen Ebene zwischen ihm und einem anderen Menschen. Und das habe ich sehr schön gefunden, weil es mir so deutlich gezeigt hat, was ich mit einfach mit einer Berührung, mit einer einladenden Geste auch unterstützend geben kann.
Ja, in dem Podcast, wo wir jetzt quatschen, da geht es ja darum, der ist ja hauptsächlich auch für Kollegen und Kolleginnen und ja, in verschiedensten Bereichen, ob es jetzt Psychologie ist, Psychotherapie, eben Lebens- und Sozialberater. Das habe ich, glaube ich, vorher vergessen. Ich glaube, du bist ja auch Lebens- und Sozialberater. Hast du anerkennen lassen, ob es das Gewerbe auch...
Genau, das ist der Titel, unter dem ich in Österreich unterwegs bin.
Okay. Genau, und da geht es eben darum, irgend so ein Werkzeug, ein Tool unseren Zuhörerinnen mitzugeben, wo man sagt, boah, ja, das wende ich sehr gern eben für mich selber vielleicht an, so Psychohygiene oder auch gern bei Klienten, Klientinnen oder auch im Gruppensetting. Und ja, hast du uns da was mitgebracht, was du uns da sehen kannst?
Ich gebe dir gern, wenn du so fragst, zwar eins, was ich für mich selber anwende, was mich sehr unterstützt, und dann eins, was ich gerne in der Arbeit mit Klienten anwende. Was ich für mich selber tue, und das ist ganz basal, und wenn ich es aber konsequent tue, unterstützt es mich sehr einfach in meiner Arbeit, dass ich in die Pausen zwischen die Sitzungen, die ich habe, also ich habe an einem Tag dann 5 bis 6 Sitzungen, und in der Pause dazwischen, dann lege ich mich ganz gern bei mir im Raum da auf die Scherzomatten, auf die große, und mache einfach für 5 Minuten die Augen zu. Am liebsten habe ich dabei nur nebenbei so ein paar Nüsse liegen, wenn ich dann 2, 3 Nüsse esse. Und einfach 5 Minuten wirklich so einfach da lieg, nichts tue und nur spüre. Einfach halt wahrnehmen, was von allein kommt. Dann ist es einfach das Beste, was ich für mich tun kann an der Stelle, um entspannt in die nächste Sitzung einzugehen. Und das ist kein Hexenwerk, sondern ist einfach nur mir den Moment wirklich für mich erlauben. Und in der Arbeit, also ich habe einfach einen sehr starken Fokus auf den Körper. Und auch wenn ich im Gespräch unterwegs bin, also ich bin ja Körperarbeiter einerseits, wo ich nur mit den Leuten auf der Matten arbeite und andererseits Berater, Begleiter, Gestaltpraktiker im Gespräch, wo aber der Fokus auf den Körper immer wieder ins Gespräch hereinfliegt. Und eins, was ich da sehr unterstützend finde, ist oft, dass zum Beispiel jemand greift sie, während er von einer Situation erzählt, immer wieder auf den Brustbereich. Dann lade ich einfach ein, die Aufmerksamkeit dorthin und sage, du dort, wo deine Hand gerade liegt, wenn du da dir einen Moment Zeit nimmst und einfach hingespürst, brauchst gar nichts da, einfach nur hingespüren, und die Person kommt sofort direkt in Kontakt mit ihren Emotionen. Und so in der Idee von Wilhelm Reich, der ja die Idee vom Körperpanzer damals kreiert hat, erfunden hat, ist es so, dass im Körper einfach abgespaltene Emotionen oder Emotionen, die sonst nicht so zugänglich sind, irgendwie gespeichert sind. Und da ist für mich eine Stelle, wo der Mensch in einem Gespräch, wo es um emotionale Themen geht, immer wieder selber berührt, im Normalfall ein Hinweis darauf, dass da im Körper was gespeichert ist. Und mit der Aufmerksamkeit dorthin komme ich direkt an die Emotion ran und es bringt das Gespräch vorübergehend weg von einem reinen Inhalt, sondern wirklich so an den Kern vom Thema.
Ja, sehr schön. Und wie gehst du bei KlientInnen vor, die eben keinen Zugang zu ihrem Körper haben? Also das ist eigentlich so im Gespräch. Und dann, wenn sie das zum Beispiel andeuten, dann sagt man, und bleib einmal dort, dann spür mal rein. Oder was hast du denn da nur so für Tipps, sage ich mal, wenn jemand jetzt auch beratet, weil das ist ja auch so, ja, das darf man nicht, man darf die Klienten nicht angreifen und so, das ist ja nur sehr so angstbehaftet, weil, keine Ahnung, da kommt passiert irgendwas dann. Ja, wie kannst du da zum Beispiel auch den ja, wie kann man da den Klientinnen auch irgendwie sagen, okay, Körper, dass man da einen Zugang findet?
Na, an der Stelle berühre ich den Klienten gar nicht im Gespräch. Und das funktioniert genauso über Zoom zum Beispiel in einer Online-Sitzung, dass ich einfach schaue auf die körperlichen Signale, die die Person selber gibt. Es gibt natürlich auch die Menschen, die sagt, du, was passiert denn da? Oder was kommt denn bei dir an? Und die sagen so, keine Ahnung, spür da nichts. Ich hab da keinen Zugang dazu. Dann ist es okay. Ganz einfach. Also wenn jemand, also das ist ein Tool, das ich gern verwende. Und wenn aber jemand sagt, der hat auf der Ebene keinen Zugang, dann schaue ich, was sonst gerade da ist, einfach. Dann rede ich vielleicht mit der. Manche Leute können ihre Gefühle sehr gut ausdrücken und ihre Körperwahrnehmungen sehr gut ausdrücken, obwohl sie es nicht bewusst wahrnehmen. Das finde ich immer wieder faszinierend, wie akkurat manche Sachen sie, manche Menschen sie trotzdem selber beschreiben können. Und dann bleibe ich halt auf der Ebene, die funktioniert. Dann bleibe ich im Gespräch oder bleibe bei dem einfach, was da sein will oder da sein kann und respektiere das auch. Weil tatsächlich, wenn jemand sagt, er hat keinen Zugang zu seinen körperlichen Empfindungen, dann ist es auch nicht an mir, das aufzuknacken, weil das in meinem Verständnis auch eine zu respektierende Schutzfunktion ist. Das heißt gleichzeitig aber nicht, dass ich dann da gar nicht hingehe. Aber dann gebe ich halt einfach eine Einladung und schaue, was damit passiert. Und die Einladung kann auch immer wieder mal kommen, wenn ich mit wem über längere Zeit arbeite.
Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an mich, sage ich mal, so dieses Erinnern immer wieder. Ja, bei mir war es ja auch so mehr oder weniger wie das erste Mal so mit, ja, was spürst du und ja, spür nichts, ja, dann fühl mal rein, da fühl mal dort rein. Sage ich, ich möchte jetzt nirgends da reinfühlen, was mit meinem Ruhe damit oder so, mehr oder weniger. Und dann natürlich immer wieder, wenn das Angebot kommt und so, naja, möchtest du mal, und dann kann das dann passend werden. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen übergriffig, auch wenn man sagt, ja, du musst das Körper und wir arbeiten jetzt mit Körper und der sagt, nein, ich möchte es jetzt nicht und ich habe auch keinen Zugang und dann ist es nicht passend, das stimmt. Und dann kann dann aber mit der Zeit auch natürlich sich verändern und du hast ja gerade gesagt, du bietest dir an, das einfach immer wieder mal zu schauen, okay, wie ist es jetzt gerade und so weiter.
Ja, und ich mag da an der Stelle nur ergänzen, also in der Gestaltarbeit ist ja schon auch so eine Kernidee, dass ich meine Resonanzen auch in die Begleitung mit reingebe. Also dass das nicht wie so ein einseitiger Prozess ist, wo ich nur höre, was die andere Person zu sagen hat, sondern wo ich einfach auch ehrlich als Mensch da bin und das Teil, was bei mir ankommt. Und gib mir einen Moment. Jetzt habe ich die. Ich glaube, das darfst du jetzt ausschneiden, Markus. Jetzt habe ich den Faden nämlich verloren, was ich da weiter sagen will. Ja. Und tatsächlich aber erinnert mich, und das ist nämlich ganz witzig, weil das, was uns jetzt passiert ist, und dann denke ich mir, vielleicht darfst du es doch drin lassen, weil das gibt nämlich genau was, was mir in meiner Arbeit hin und wieder passiert. Dass es gar nicht so unbedingt sein muss, dass ich immer schlau bin, sondern dass ich auch mal mit dem da sein kann, so hoppla, jetzt ist mir selber ein Missgeschick passiert oder jetzt teile ich ganz ehrlich, was bei mir los ist und aus dem kann dann wieder wie so ein nächster Schritt entstehen und der führt mich jetzt tatsächlich dorthin zurück, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich, dass ich sagen wollte, ich habe für mich schon eine Idee, was vielleicht hilfreich sein kann oder was die Person unterstützen kann in dem Moment und bring diese Idee auch in Kontakt. Und das kann eben zum Beispiel sein, sowas wie, du, was passiert denn da, wo du deine Hand immer hinlegst zur Frage? Und wenn die Person aber mit meiner Intervention nichts anfangen kann, mit meinem Begleiten an der Stelle nichts anfangen kann, dann bleibe da nicht drauf und sag, du, aber, sondern dann sage du, wie ist es denn gerade für dich? Was erscheint denn dir gerade wichtig? Und dieses an der Stelle jederzeit offen bleiben dafür, dass der Klient immer die Person ist, die am besten irgendwie weiß, was für ihn gerade wichtig und richtig ist, das ist halt ein sehr relevantes Tool in der Arbeit, finde ich. Das klingt jetzt da vielleicht so eh selbstverständlich und das wird leider oft ein bisschen vergessen.
Ja, stimmt, das klingt selbstverständlich und ist dann gar nicht so einfach, dann an das zu lassen. Ich höre das öfter auch von KlientInnen, wo sie sagen, ja, ja, das und das muss ich machen und das wollte ich aber nicht und keine Ahnung und das hat eh nicht geholfen und immer wieder ist dann auf das Thema rumgeritten worden und irgendwie habe ich mich dann gar nicht wohl gefühlt und das ist natürlich dann auch nicht so leicht, dann mit dem da zu sein oder sich dann öffnen zu können. Und was du jetzt gesagt hast, eben so, genau, das ist jetzt, ich bin vorn verloren und bei mir ist dann der Impuls gekommen, so wie, sorry, ich kann da nicht helfen. Das sind ja auch alles so Resonanzen, wo ich sage, okay, ich kann mir es jetzt denken oder ich stelle es zur Verfügung, dass ich sage, boah, das ist bei mir jetzt gerade los und das macht das mit mir und dementsprechend ist das dann ja in dem Moment passend. Und ja, ich finde es auch schön, so wie du immer die Zeit nimmst. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Wir kennen uns ja, glaube ich, auch ein bisschen von der Arbeit. Genau, das ist einfach auch, so wie du es jetzt gemacht hast, finde ich immer, das wird auch von meiner Seite kennen, es ist zu wenig ja, sich Zeit gelassen, so wie, boah, da ist irgendwas, ich muss da mal kurz das abwarten. Das ist so zwischen Reiz und Reaktion, da ist so ein Reiz, irgendwas ist da und dann reagiert man oft viel zu schnell. Da ist es einmal gut zu sagen, boah, ich muss mir kurz einen Moment Zeit nehmen, lass das wirken und stell das dann zur Verfügung. Und das, ja, habe ich schon ein paar Mal bei dir in der Arbeit gesehen und das finde ich echt ja, sehr schön, sich da auch Zeit zu nehmen.
Tatsächlich ist das wirklich ein Tool, für das ich mir immer wieder bewusst entscheide, dass ich einmal sogar während einem Gespräch die Augen zumache und mir wirklich die Zeit nehme zum Einspüren und für mich reinhorche, was glaube ich, hilft denn der Person jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich für die Person unterstützend? Und aus dem inneren Impuls heraus eine Frage stelle zum Beispiel oder Intervention anbiete oder was auch immer ist. Und das viel mehr hilft, in meiner Erfahrung, wie wenn ich die ganze Zeit probiere, jemand zu folgen, dem ich vielleicht gerade gar nicht folgen kann. Und da bin ich tatsächlich auch ein sehr großer Fan von Ehrlichkeit. Da gibt mir die Gestaltbegleitung ja viele Möglichkeiten an die Hand. Und wenn ich jetzt jemand vor mir sitzen habe, der ganz lang und breit seine Geschichte auspackt, und ich merke dann nach 2-3 Minuten, boah, der hat jetzt schon so viel erzählt, ich kann gar nicht mehr folgen, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, dann ist es oft so eine falsch verstandene Höflichkeit, dass man die Person weiter erzählen lässt und weiter beim Inhalt bleiben lässt. Und in Wirklichkeit hilft's weder der Person als Klient, Klientin, noch mir als begleitende Person, um gemeinsam gut arbeiten zu können. Und wenn ich dann sag, ich kann dir gerade gar nicht mehr folgen, wir müssen einen anderen Weg finden, über den du mir vermittelst, was gerade bei dir los ist. Oder vielleicht, dass ich sage, fass mir das doch einmal in 2 knackige Sätze zusammen, dass Sachen viel schneller deutlich werden können. Und in der Gestalt gehe ich davon aus, dass das, was mir einer Person mit mir passiert, dass ihr das im Leben da draußen auch passiert im Alltag. Und dann kann ich schon auch hören, so, ah, das kriege ich immer wieder mit, dass Leute eigentlich irgendwann einmal nicht mehr zuhorchen können, wann ich rede. Und gleichzeitig passiert es mir einfach, obwohl es mir vielleicht sogar unangenehm ist. Und dann habe ich schon was, mit dem ich arbeiten kann, wo ich gemeinsam hinschauen kann, wo vielleicht für die Person eine neue Erfahrung möglich ist im Setting zwischen uns. Ich hoffe, das habe ich jetzt so verständlich ausgedrückt, dass bei dir ankommt, Markus.
Bei mir ist es angekommen, ja. Also dieses, es ist nicht hilfreich, eben ausreden zu lassen und sagen, boah, jetzt, ey, kann ich mir folgen, und, aber dann kann jetzt die anderen auch reden dürfen, lass mal reden. Und im Endeffekt hilft dann diese viel mehr, so direkt zu kriegen, hey, ich kriege dich gerade nicht mit und irgendwie ist das verwirrend und so, kannst du das kurz zusammenfassen und kennst du es aus dem Alltag auch und so weiter oder erkennst es selber gleich die Person, dann ist das schon sehr hilfreich. in dem Podcast geht es ja darum, auch um Vernetzungen. Also wir haben die Sonja und ich und der Bernhard haben wir den Verein Memento gegründet und da geht es auch darum, einfach als gemeinnütziger Bildungsverein einfach diverse Berufsgruppen zu vernetzen, ob es jetzt Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte sind, die ganzen Gesundheitsberufe gehören da dazu natürlich. Was haben wir denn nun so? Sozialpädagogen, Pädagoginnen, Unternehmensberatung, alle, was halt mit Menschen arbeiten, gibt es ja genug Berufslehrer, Lehrerinnen. Genau, und da ist meine Frage an die, mit welchen Berufsgruppen arbeitest du am liebsten zusammen und warum? Gibt es irgendwie so, wo du sagst, bah, ja, diese Berufsgruppe, die ist, mit der ist schön zum Arbeiten. Oder unterschiedliche Berufsgruppen.
Genau, also so wie es ja bei mir schon naheliegend ist, bin ich mit Psychologen und Körperarbeitern einfach sehr gern zusammen, die eine ähnliche Idee davon haben, auf den Menschen zu schauen wie ich. Und da gibt's viele Berufsgruppen, die ich als verwandt erlebe. Also Menschen, die mit der Natur arbeiten. Also zum Beispiel Wildnismentoren. Auch mit Menschen, die zum Beispiel Ritualarbeit machen, Schwitzhütten anleiten zum Beispiel. Also alles, wo es so drum geht, ins Spüren zu kommen und näher an wirklich an die Erde ranzukommen. Da fällt es mir sehr leicht. Ganz logisch arbeite ich mit Physiotherapeutinnen natürlich auch zusammen. Einfach weil also da schickt man uns einfach gegenseitig Leid hin und her, aus Körperarbeitersicht, einfach weil es halt an manche Ecken Sinn macht, dann mehr Gesprächsansatz noch reinzukriegen und an manche Ecken halt auch Sinn macht, dass jemand wirklich so auf einer ganz basalen physischen Ebene vielleicht ein bisschen was einrenkt oder unterstützt. Ich hoffe dafür, dann ist kein Physio sagen so, hey, das ist nicht nur unsere Arbeit, weil das ist tatsächlich nicht nur eine Arbeit. Die machen viel, viel mehr. Aber da gibt's halt einfach auch Ecken, wo ich sage, da lasse ich lieber die Finger und gebe es gern an wen, der wirklich ein ganzes Studium zu dem gemacht hat.
Genau, das stimmt auch, dass eben so, ja, genau, die das gelernt haben und da vielleicht dann auch, wie du sagst, Körper irgendwas einrenken oder was halt da, okay, das ist das Klischee, was man sagt, man hat physisch arbeiten dann eh nur das und das und renken da ein und im Endeffekt beschäftigen sie ja mit sehr vielen und haben viel da lernen müssen. Und da ist eben so, wie ich sage, vernetzen ist für mich einfach ganz wichtig, weil oft so dieses, du darfst es nicht und eigentlich ist es so, dass man immer von jemand anderem was lernen kann. Also dass man sagt, boah, der kann das echt gut und normal darf er das nicht in sein Berufsding da und eigentlich darf er das nur wir und das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig. Und da sind wir eben dabei, eben so von Netzwerkveranstaltungen zu machen und einfach unterschiedlichste Berufsgruppen zusammenbringen. Und da geben sie wirklich super Synergien, wo man gar nicht glaubt, hey, cool, was die da jetzt für einen Workshop machen und die haben sie vielleicht beim Netzwerk kennengelernt. Und da ist meine Frage an dich, hast du irgendeine Berufsgruppe, wo du denkst, boah, mit der möchte ich mal zusammenarbeiten, habe ich vielleicht noch gar nicht gemacht, da könnte ja irgendwas Cooles entstehen. Hast du so eine Idee, wo du denkst, boah?
Tänzer, Tänzerinnen und Menschen, die auch tanztherapeutisch arbeiten, aber wirklich auch Menschen, die mit Therapie in dem Sinn gar nichts am Hut haben, weil ich einfach finde, also damit meine Menschen, die im Tanzbereich unterwegs sind, weil ich einfach finde, dass da einfach viel Verständnis für den Körper ist, oft aus einem ganz anderen Zugang, wie ich habe. Also im Tanzbereich ist einfach oft ja auch so ein Leistungszugang, den ich nicht so habe. Und gleichzeitig lässt sich dort oft über die Bewegung, über den Tanz so viel ausdrücken an Emotionen, an Gedanken an dem, was sowieso ist, dass es einfach was ist, wo man denkt, so, ah ja, da hätte ich wirklich Lust auf Synergien.
Ja, dann, was mir so spontan einfällt, weil wir da wenig drüber gequatscht haben, also wir kennen uns ja vom Verein irgendwie anders, wo du schon länger Held in den Reise leitest und genau, und auch ausbildest Ich war ja bei dir in der Ausbildung und ich bin jetzt ja seit das dritte Jahr fange dann an, Heldenreisen zu leiten. Und es gibt ja in der Einführung, habe ich es erzählt, ja Folgeseminare von Paul Rébellion. Und von denen habe ich eigentlich noch gar nicht erzählt, vor allem gerade eins, sondern dass ich halt Heldenreise leite. Und genau, welche leitest du noch? Und vielleicht möchtest du auch kurz irgendwie was dazu sagen, um was da vielleicht geht.
Also ich leite die Lovers Journey, Family Circles und in Schatten. Die Lovers Journey beschäftigt, ist ein Seminar, das sich mit männlichen und weiblichen Anteilen in dir beschäftigt. Mit dem, was du an anderen Menschen deines Geschlechts als positiv empfindest und mit dem, was du an anderen Menschen deines Geschlechts als negativ empfindest und genauso beim Gegengeschlecht. Und es geht darum, überall zu schauen, wo sind denn da die Anteile, wo es mir erwischt, die vielleicht schwierig sind und wo ist in diesen jeweiligen, ich sage jetzt einmal, für mich wäre es positiven Mann oder negativen Mann, in der negativen Frau, in der positiven Frau, das wäre für mich die Anima. Wo sind da Anteile, die ich mir aber gerne in mein Leben mehr einladen mag? Und am Schluss vom Seminar tue ich diese Anteile einen nach dem anderen heiraten und so in mein Leben einladen. Ist auch ein sehr schönes, sinnliches Seminar, beschäftigt sich auch viel mit dem Thema Körper, genau. Family Circles ist ganz einfach, die Familienkreise, schaust in der Ursprungsfamilie rein und was es da einfach zum Aufräumen gibt. Also so in der Gestalt spricht man von Introjekten, von Sachen, die du einfach mitbekommen hast von den Menschen, bei denen du aufgewachsen bist. Meistens sind es die Eltern und relativ ohne Hinterfragen für dich übernommen hast und die dir vielleicht in deinem jetzigen Leben gar nicht mehr dienlich sind. Und da gibt's starke körperliche Prozesse, um diese Introjekte wirklich wieder so einmal wie so auszuspucken, auszukotzen, könnte man fast sagen. Und dann danach aber auch nochmal schauen, was von dem könnte mir denn weiter dienlich sein in meinem Leben und was lasse ich wirklich liegen und packe in den Mistkübel der Geschichte sozusagen. Du schaust da der Gegenwartsfamilie an, also die Menschen, mit denen du jetzt lebst und was da vielleicht zu klären, zu tun gibt. Da wird auch ein bisschen mit Aufstellungsarbeit gearbeitet und dann darfst du auch so ein bisschen träumen und in die Visionsfamilie hineinspechteln, die so ein bisschen träumen, wie du Familie gern hättest. Und der Schatten, genau, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit den Schattenanteilen des Selbst. Also dort, wo es, kannst du ein bisschen so vorstellen, so in deinen eigenen Keller runtersteigen und schauen, was da alles so herumliegt. Und da liegen oft Sachen, die vielleicht als erst einmal verstaubt sind oder fast vergammelt ausschauen, vielleicht ein bisschen miefig riechen oder so. Und das ist jetzt natürlich nur im metaphorischen Sinn. Es geht ja um deine persönlichen Eigenschaften. Und die also ein bisschen ans Licht holen und schauen, da gibt's manchmal so wie in viele Keller halt auch unentdeckte Schätze, die da liegen. Und gleichzeitig ist der Schatten halt natürlich der Schatten. Das heißt, du setzt dich auseinander mit Themen, wo du vielleicht zuerst mal gar nicht so hinschauen willst, die ziemlich herausfordernd oder schwierig sein können für dich. Und das Seminar ist auch auf einer handwerklichen Ebene sehr schön, weil du baust im Verlauf über die Woche hinweg deine eigene Schattenmaske, die du dann mit nach Hause nimmst, wo alle diese Emotionen, die im Lauf der Woche aufkommen, hineinfließen dürfen. Und ich mag an der Stelle auch noch, wenn es für dich passt, ein eigenes Seminarangebot von mir reinbringen. Das ist ein Baby, das mir schon sehr lange am Herzen liegt und das eben diese die Arbeit im Gespräch, Psychologie und die Körperarbeit wirklich so schön ineinander fließen lässt, ist eine Workshop-Reihe, die Körperliebe nennen und wo es einfach darum geht, in einer Gruppe zusammenzukommen und teilweise für dich selber und teilweise im Kontakt mit anderen wirklich zu forschen, was fühlt sich denn passend für mich an in einem körperlichen Kontakt? Wo tut's mir gut und wo mag ich so ganz klar meine Grenzen ziehen? Und das einerseits im Gespräch und andererseits aber auch mit ganz praktischen Kontaktübungen, wo es sehr einfach ist, zum Lernen Ja oder Nein zu etwas zu sagen. Und auf einer tieferen Ebene beinhaltet es einfach auch schöne Massagerituale. Ich sag ganz gern so der Untertitel, eine heilsame Begegnung mit dir und deinem Körper.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Werde ich natürlich in den Shownotes dann verlinken. Ich krieg dann eh nur die Daten von dir, vom Workshop, dass die Zuhörerinnen dann natürlich auch alles finden über dich. Und da, wenn es Fragen gibt oder eben Seminare buchen wollen, dass die dann direkt da zu dir kommen. Genau, das findet man dann eh in den Shownotes. Sehr gut. Dann sind wir schon fast am Schluss. Da habe ich noch so 6 Blitzlichtfragen für dich. Genau, da einfach spontan schauen, was auftaucht. Und ja, dann fange ich gleich mal an mit der ersten Frage. Ja, wenn du jetzt einen Tag lang jeden Job der Welt machen könntest, würdest du lieber Therapeut, Abenteuerreisender oder Lama-Hirte sein?
Wenn es für einen Tag war, definitiv Lama-Hirte.
Lama-Hirte. Aber spannend, wie das da ist. Wenn man, zweite Frage, welches Wort verwenden deine Klientinnen oder Teilnehmerinnen auf Heldinnenreisen vermutlich am häufigsten, um dich zu beschreiben?
In meine eigenen Worte übersetzt, wäre es ein feiner Kerl.
Ah. Die dritte Frage, welcher Cartoon-Charakter könnte deine Arbeit am besten repräsentieren?
Da hast du mir was voraus, Markus. Du bist ein großer Cartoon-Fan. Bin ja da gar nicht so bewandert. Gib mir einen Moment Zeit.
Sonst stellen wir die Frage nach hinten. Vielleicht kommt da mal was.
Ja, genau, mach das einmal. Bin tatsächlich mit Cartoons nicht so eng.
Kannst du ja auch Kinderserie nehmen, was auch immer. Vielleicht kommt ja da irgendwas dann.
Mhm.
Ja, was ist denn dein Geheimtrick, um nach einem stressigen Tag wieder runterzukommen?
Ganz einfach heimspazieren und nicht auf einem anderen Fortbewegungsmittel. Selbst wenn ihr Fahrradl dabei habt, das Fahrradl gern schieben. Beim Auto fahre ich sowieso selten.
Und welches Lied sollte in der Playlist für deine nächste Heldinnenreise auf keinen Fall fehlen?
Ah, Markus. Ein Lied, das ich immer sehr gerne im Gepäck habe, das ist Spirit Bird von Xavier Rudd.
Schön, ja. Und was würdest du jetzt deinem jüngeren Ich heute raten?
Wenn ich so auf mich als Teenager schaue, dann würde ich dem sagen, dass er ruhig auch jetzt schon einfach sich gut das zutrauen kann, was er einfach machen mag. Und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals vielleicht manche Sachen, die heute selbstverständlich sehe, einfach auch schon gecheckt hätte.
Guter Tipp, ja. Ja, das mit dem Cartoon musst du jetzt nicht unbedingt beantworten, außer ist jetzt irgendwas noch aufgetaucht, wo du sagst, ah ja, cool, da habe ich doch noch einen Charakter gesehen.
Nein, aber du hast ja auch so Kinderserien und Kinderbücher mit eingebracht. Und genau. Da, wie es dazu für so will, wäre es tatsächlich die Ronja Räubertochter, glaube ich, die einerseits sehr konsequent ihren Weg geht und andererseits trotzdem einfach immer ein sehr offenes Herz hat dabei.
Ja, zum Schluss jetzt möchte ich einfach nochmal, weil wir beide ja Heldenreisen leiten für den Verein irgendwie anders, da ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil einfach irgendwie die Österreicher, da immer sehr schwach besetzt sind bei den Seminaren, fällt mir auf. Und da letztes Mal mit dem Geschäftsführer von irgendwie anders, mit Uli, gequatscht, was das sein kann, warum da die Österreicher das nicht so annehmen. Und eben auch mit dem Gedanken, in Österreich da ein Seminar auszusuchen, da bin ich gerade auf der Suche und auch so näher im Kontakt mit einem Haus. Und da haben wir eben diskutiert, wie schaffen wir es, dass einfach mehr Österreicherinnen da noch zu so einer Heldenreise fahren. Also ich finde, ja, das sollte schon jeder mal so eine Reise erleben. Und auch jetzt habe ich mit der Sonne meiner Frau gequatscht drüber. Ja, auch so vielleicht so eine Selbsterfahrung, so in Ausbildungskontext, dass das gar nicht so schlecht wäre für manche, die was dann irgendwelche Selbsterfahrungssachen brauchen, dass die einfach mal so eine Woche Heldenreise machen sollten, dass das schon sehr, ja, unterstützen kann dabei dann für die zukünftige Arbeit, dass da einfach auch viel passieren kann. Und ja, weiß nicht, wie du das so siehst.
Also ich glaube auch tatsächlich, dass die Heldenreise in der persönlichen Entwicklung sehr unterstützt und einfach ganz viel an die Hand gibt zum Arbeiten mit Menschen auch, um zu sehen, auf was für Wege das möglich ist. Gleichzeitig glaube ich, wer die Heldenreise machen mag, der findet den Weg dort ohnehin einfach. Und da braucht man gar nichts da dafür. Und außer vielleicht so Hinweisen auf das Strahlen in die Augen von vielen, die von der Heldenreise heimkommen. Und wenn jemand so Sehnsucht nach seinem eigenen Strahlen hat, dann ist er mit der Heldenreise auf jeden Fall gut beraten.
Genau, es geht ja darum, was wir auch immer wieder erzählen, es geht ja um den inneren Ruf und den dann zu merken, wann andere strahlen, die was da zurückkommen, so wie, eigentlich möchte ich auch zu diesem Strahlen kommen. Dann ist das ja schon so ein guter innerer Ruf. Ja, gutes Schlusswort, finde ich. Vielen lieben Dank, lieber Lorenz, dass du ja heute in dem Podcast-Interview dabei warst.
Ja, sehr gern. Danke für die Einladung, Markus.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.